Schon wieder ein Monat vorbei, wo viel gelaufen ist im Fußballkosmos. Unter anderem auch eine Länderspielpause, wo die grossen, aber auch die kleinen Nationalmannschaften getutet haben. Keine Angst, wir reden jetzt hier nicht stundenlang über die Nations League. Nein, wir wollen ein bisschen genauer auf die U21 schauen. Und zwar auf die von der Vergangenheit und auch noch auf die von heute. Und dazu machen wir natürlich den Check von allen Teams aus der Super League. So wie immer. Let's go! Der Vorteil ist, wenn man nur alle Monate sendet, dass man hure viel Auswahl hat bei den Mitbringseln. Oder wie geht es dir dabei, Adi?
Ja, fast zu viel, oder? Das ist dann wirklich fast ein Würfeln. Und
ich habe zusammengefasst.
Hast du beschissen in dem Fall? Hast du gerade etwa 5 Sachen zusammengefasst?
Ich habe gemacht.
Hey, das ist doch schön. Das ist doch schön, ja. Willst du in dem Fall gerade anfangen, wenn du...
Ja, ich kann es schon übernehmen. Ja, also ich finde es einfach spannend. Und wenn man so ein bisschen geschaut hat, auf den Fußballplatz und neben den Fußballplatz, es ist etwas gegangen in den Regelbüchern. Und zwar überall sind sie so ein bisschen am Tüfteln und ein bisschen am Machen und es spannend gefunden, das ein bisschen mitzuverfolgen. Zum Beispiel in England ist man am Testen in der unteren Liga ein Zeitspiel, das man abgewöhnen will. Nämlich, wenn der Goalie den Ball zu lange in der Hand hat, gibt es nach, glaube ich, 6 Sekunden so, gibt es einen Eckball. Sehr spannende Variante, finde ich. Mal schauen, ob es etwas bringt. Man könnte ja auch einfach Zeit anhalten, wenn für das Zeitspiel. Aber eben, ich glaube, man muss da mit kleinen Schritt vorwärts gehen. In die andere Richtung geht es in Italien, in der dritten Liga. Dort wird getestet, dass Coaches so ein bisschen Challenges bekommen, dass es nicht mehr der VAR in Ansicht gibt, sondern dass wirklich wie im Football, dass der Trainer das können entscheiden. Man ist überall ein bisschen am Schauen und am Machen, weil ich glaube eben, die Ausgangssituation oder die Gesamtsituation momentan ist für viele nicht befriedigend und ja, spannend, dass wir etwas machen. Und es geht überall, wie man sieht, eben, es geht überall etwas. Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon etwas mitgenommen, wo man ja, etwas am Testen ist, in Holland mit der Schiri, mit der Offsides und
ja, so. Ja gut, aber dort ist, glaube ich, eher die traurige Ausnahme, glaube ich, ja. Oder wegen zu wenig Nachwuchs, aber ja.
Es läuft.
Ja, schön. Ja, was man vielleicht auch da gerade könnte noch sagen, dass ich kann es zwar irgendwie so einen Infoteil sagen, aber es wird etwas in die Richtung noch ein Special kommen in den nächsten 2 Wochen. Also separat, eben haben den Podcast abonniert, dass ihr also könnt reinhören. Jemand, der sich mit den Regeln ganz genau auskennt in der Schweiz, werden wir bei uns zu Gast haben.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast von diesen Millionen Möglichkeiten.
Hey, voll. Also ich habe mich mal ein bisschen etwas in exotischere Gefilde begeben, obwohl es ist nicht mega weit weg von uns. Aber ein Fußballer ist eher exotisch aus meiner Sicht. Ich bin nach Polen gegangen, da hat es nämlich ein Spiel gegeben. Ja, gar nicht so spannend, habe ich jetzt zuerst denke auf den ersten Blick. Es hat Rakow gegen Pogoń Szczecin gespielt. Und das vor 5.500 Zuschauern. Rakow immerhin, muss man sagen, auf Platz 2 von der Extraklasse. Und Pogoń auf Platz 5, also eher ein Spiel in der oberen Tabellenhälfte. Ist, glaube ich, recht müde Kick gewesen, bis zur Halbzeit. Nach der Halbzeit hat es auch nicht wollen in Fahrt kommen, weil Szczecin einfach immer hinten reingestanden ist, mit 5er-Kette verteidigt hat. Und nachher ist in der 65. Minute hat dann Stettin eine rote Karte bekommen, ein Innenverteidiger ist raus. Da hat man gedacht, ja, vielleicht ändert das ganze Spiel, sind natürlich viel Wechsel tätigt worden. Aber bis in die 82. Minute ist gar nichts passiert und nachher ist ein Spieler eingewechselt worden, nämlich der Matej Rodin. Der ist ein Innenverteidiger und der ist für einen anderen Innenverteidiger eingewechselt worden, für einen Captain. Und der hat dann ein bisschen für Furore gesorgt. Einerseits hat er in der 10. Minute von der Nachspielzeit das 1-0 geschossen, hat sehr fest gejubelt, das Leibli abgezogen und gelb bekommen. Ja, das Problem war einfach, der VAR hat eingegriffen und hat gesagt, es ist Offside, hat das Goal zurückgenommen. Die gelbe Karte hat er aber nicht zurückgenommen. Und er hat es geschafft, in der 90. plus 14, also in der 104. Minute, noch einmal ein Goal zu schiessen. Als Innenverteidiger immer noch Chapeau für das. hat wieder das Leibli abgezogen und ist mit Gellerup vom Platz gefallen. Ich habe einfach ein Kuriosum gefunden, irgendwie, dass wir...
Aber das Gute zählt beim zweiten Mal.
Das zweite Mal hat es zählt, sonst wäre es recht heftig. Also das wäre dann natürlich das Mitbringsel, wäre optimal gewesen, zweimal wegen Offside aberkannt. Aber nein, das hat zählt, dass er ist Matchwinner geworden, aber mit dem Abpfiff vom Spiel ist er auch vom Platz gefallen. Von dem her, ja, als Matchwinner gerade vom Platz gefallen, fast gleichzeitig, finde ich, hat das Mitbringsel verdient.
Ja, definitiv, ja. Das ist spannend. Es gibt immer wieder Geschichten, wo man denkt, hey, krass, oder muss ich ein bisschen schmunzeln.
Absolut, ja, das ist so.
Ja. Oder wie im Intro angetönt, oder? Wir gehen ein bisschen zu den Junioren.
Genau. Ja, und zwar, der Aufhänger ist natürlich ein weniger schöner, oder? Also, wir haben gerade als Schweiz die EM-Quali für die U21 verpasst, mit der Niederlage, die man kassiert hat gegen Rumänien, dann am Schluss noch. Das ist wirklich schade. Nur ein Unentschieden gegen Finnland ist ja vorher gewesen. Und wir haben dann so ein bisschen gedacht, wir schauen doch auf den letzten grossen Erfolg von der U21 zurück. Und man muss ehrlich sein, so viele ganz grosse Erfolge hat es gar nicht gegeben. Obwohl, man muss sagen, in der letzten Zeit hat sich das gehäuft. Ich weiss nicht, die Älteren unter uns, wie wir zum Beispiel zwei sind, die mögen sich vielleicht noch erinnern, es hat eine U21-EM im eigenen Land gegeben, 2002. Da ist die Schweiz bis ins Halbfinale gekommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Startschuss gewesen, wo die U21 spannend gemacht hat. Dort war zum Beispiel nur ein Alex Frey dabei gewesen. Das ist, ein Remo Meier dabei gewesen, Richie Cabanas, alle möglichen dabei gewesen. Dort ist man bis ins Halbfinale und gegen Frankreich rausgefallen. Das ist kein Schande gewesen dort. Weil wir sind seit x Jahren wieder mal eine Endrunde dabei gewesen. Wir werden aber über ein Turnier reden, das 2011 stattgefunden hat. Und dort ist man sogar noch einen Schritt weitergekommen, nämlich bis ins Finale. Und genau über das Turnier werden wir einfach reden. Wir haben gerade vorher im Vorgespräch haben wir noch gesagt, ja, die Turniere sind auch schon, werden auch immer grösser. Dazumal hat es wirklich zwei Gruppen nur gegeben, zwei Vierergruppen, wo eben mit 8 Mannschaften, die es gegeben hat, jeder gegen jeden. Und nachher hat es ein Halbfinale. Spiel um Platz 3 und ein Finale geben. Und genau auf das schauen wir, weil die Schweiz eben bis ins Finale gekommen ist, haben wir gedacht, das bietet sich an. Und ja, ich frage dich jetzt nicht, Fabio, was hast du 2011 gemacht? Weil ich wüsste es gerade nicht mehr, weil es ist schon ein Zeitchen her.
Aber nicht Fußball geschaut, wahrscheinlich.
Nicht Fußball geschaut, genau. Ja, ich habe, glaube ich, dann das Finale geschaut, muss ich ehrlich gesagt sagen, um vielleicht ein paar Spiele aus der Vorrunde, weiss ich gar nicht, ob ich dort 1-2 gesehen habe. Ich glaube, vielleicht gegen Dänemark, wo wir nachher auch noch drauf kommen. Aber ich fange doch gerade an. Wir hängen jetzt doch gerade an das Spiel auf. Man muss sagen, in der Gruppe A, da hat die Schweiz mit 3 Siegen, also mit 9 Punkten, sind die einfach durchmarschiert. Die haben die anderen...
Kein Goal bekommen,
genau. Also wirklich alle eingeteilt und eben das seit langer Zeit wieder mal dabei. Und ich fange gerade mit dem ersten Spiel an, wo man gespielt hat. Das ist am 11. Juni gewesen, da hat man gegen Dänemark gespielt gehabt und das hat man 1-0 gewonnen. Und ich werde ein bisschen auf die Aufstellungen kommen, keine Angst, ich erzähle nicht immer alle 11 Spieler, aber vielleicht so ein paar Spieler, die wir natürlich heute noch kennen oder vielleicht wo dann plötzlich in der Versenkung verschwunden sind. Und ein bisschen Absurditäten. Und im Goal haben wir, glaube ich, schon dort kein Problem gehabt. Wir haben den Jan Sommer im Goal gehabt. Vielleicht auch einer von den Gründen, dass wir kein Goal bekommen haben. Dahinter war der Kevin Fickinger und der Benjamin Siegerist wäre Ersatzgoalie gewesen. Von dem her wäre das auch ganz okay gewesen. Wenn man auf die Viererkette geschaut hat, ist der Berardi, Affolter, Rossini und Koch im ersten Spiel gestartet. Also auch Spieler, die sich mehrheitlich auch durchgesetzt haben. Vielleicht nicht alle auf einem ganz, ganz hohen Niveau, aber zumindest Affolter hat doch ein paar Spiele gemacht. Auf dem 6 finde ich eine ganz spannende Doppel-6 mit dem Lustenberger und Granit Xhaka. Kann man mal so machen. Und es wird eigentlich immer besser, je weiter vor als man kommt. Man hat den Xherdan Shaqiri auf dem 10. Aus meiner Sicht immer noch die Position, wo er eigentlich viel mehr hat sollen spielen. Aber wenn natürlich auf der rechten Seite einen Emegara hast, dann musst du nicht einen langsamen Spieler wie den Shaqiri haben. Der ist viel schneller, der Emegara. Da sind alle langsam dagegen. Und auf dem anderen Flügel war der Memedi, Was aber dafür ganz absurd war, ist, man hat im Sturm vor, in der Sturmspitze, einen Frei gehabt. Und das war nicht etwa der Alex gewesen, nein, das war der Fabian Frey, der in der Sturmspitze gespielt hat in dem Spiel.
Spannend, was du für eine Taktik siehst. Bei mir hat es ganz anders ausgesehen, dort, wo ich nachschaue. Dort ist nämlich der Lustenberger allein im Mittelfeld und der Chaka und der Frey in der Verteidigung und vorne in der Medien allein.
Echt, okay.
Das würde viel mehr Sinn machen.
Es würde viel mehr Sinn machen. Vor allem der Frey hat nachher eigentlich bei mir auch noch öfters auf dem 8 oder 10 gespielt. Wahrscheinlich ist es dann so, weil der Memedi, kann man schon ein bisschen vorweg sagen, hat ein riesen Turnier gespielt und sehr viel Goal geschossen. Ist der Platz 2 geworden in der Torschützenliste.
Im ersten Spiel hat er Shaqiri getroffen.
In dem Spiel hat er Shaqiri getroffen, auf Pass von Emegara und
ja, das sind so die ersten 11 gewesen und das sind alles Namen, die man kennt.
Ja. Ja.
Wenn man dann auf der Ersatzbank geschaut hat, finde ich, hat es auch ein paar, paar krasse dabei gehabt, oder? Wenn man Team Klose, Aprella, Pavlovic, das sind, glaube ich, so ein bisschen die Defensiveren gewesen. Dann Mittelfeld, Kasami, Franco Costanzo.
Abrashi hat man noch gehabt.
Abrashi, genau, spannend. Und der Hochstrasser.
Ja.
Und vorne Ben Khalifa, Felcher und Gavranovic. Und ja, also ein paar von denen haben doch eine sehr gute Karriere gemacht, auch in der A-Nazi.
Definitiv, ja. Ich habe mal eben, was ich auch immer gemacht habe, ich habe auf die andere Seite geschaut, also auf den Gegner. Was haben denn dort für Spieler gespielt, die dann auch noch eine Karriere gemacht haben? Und
da gibt es, glaube ich, nur einen Namen, der richtig auffällt.
Ja, und der ist auch auf dem Zähne gewesen, oder? Also, Christian Eriksen ist, glaube ich, wirklich der, wo jetzt in dem Spiel auch nicht hätte können, den Stempel aufdrücken, aber ja, ist sicher wichtig gewesen. Jetzt auch in der A-Nazi. Man hat noch den Daniel Wass gehabt, der sicher nicht schlecht war. Jonas Lössl war Ersatzgoalie, der auch noch in der Bundesliga war. Aber ja, sonst,
Thomas Delaney auf der Bank.
Thomas Delaney, also, stimmt. Das war sicher noch etwas gewesen, genau. Ja. Aber sonst habe ich dann nicht mehr viel gekannt, ehrlich gesagt. Der Zanka hat, glaube ich, schon auch noch irgendwie ein, zwei Spiele sogar in der Premier League gespielt, klar. Aber
ich habe im nächsten Match gegen Island mehr aufgeschrieben, die ich kenne.
Lustigerweise, ja.
Island auf dem Platz gestanden.
Ja, Island hat in dem Fall einen besseren, wie soll ich sagen, die sind
besser. Könnte wahrscheinlich einfach die Namen besser merken. Oder wenn man eben, ich glaube, je nachdem, wo man seine Affinität hat, die kenne ich alle quasi aus der Bundesliga oder eben, weil sie einen lustigen Namen haben.
Ja, definitiv. Ja, dann gehen wir doch gerade zu dem Spiel. Und die Schweiz hat das Spiel 2-0 gewonnen. Und wenn können wir gerade mit dem Gegner starten, wer das du jetzt eh gerade kennst.
Ja, Gylfi Sigurdsson ist natürlich gerade ins Auge gestochen und dann der Finn Bogason, den man von Augsburg kennt. Und der mit dem geilsten Namen, den ich finde, der Siegtorsson.
Der Siegtorsson, ja. Natürlich Stürmer, oder? Das weiss man.
Genau, aber in dem Match leider nicht fürs Siegtor zuständig gewesen.
Genau.
Aber ja, dort hat es ein paar dabei. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, so eine Generation von den Isländern, die doch auch relativ gut später dann performt hat.
Ich hätte auch gesagt, ja, das ist schon so. Und ja, also wer zum Beispiel auch drauf war, der Bjarnason ist auch, glaube ich, auf der Bank dort noch gewesen, hat nicht von Anfang an gespielt. Ja, das sind, kennen wir ja auch aus der Schweiz. Und ja, aber eben trotzdem hat es nicht gelangt, eben wie wir ja schon vorausgesagt haben, es hat ja kein Goal gegen die Schweiz gegeben. Von dem her haben wir auch da nicht Angst gehabt. Und in dem Spiel habe ich jetzt in meiner Aufstellung, das muss ich jetzt vielleicht so sagen, ist der Gavranovic bei mir im Sturm gewesen. Und ich habe dort auch den Lustenberger jetzt allein auf dem 6. und der Frey und der Chaka auf dem 8. oder 10. und der Shaqiri und Emegara auf dem Flügel hin.
In dem Match hat der Frey ein Goal geschossen, oder?
Das in dem hat er wieder ein Goal geschossen. genau. Ja, und da, eben, man hat auch noch ein bisschen durchgewechselt. Ich habe jetzt den Klose ist, in die Innenverteidigung gekommen, eben für den Affolter, der im ersten Spiel gespielt hat. Ja, also es ist aber trotzdem eine Mannschaft gewesen, eben von sehr spannenden Spielern, wo sich ja offensichtlich weit durchgebracht hat in dieser EM.
Und eben, wenn du die zwei Matches gewonnen hast zu null, ich weiss gar nicht, wie wichtig das dritte Spiel da noch war.
Ja.
Aber jetzt hat man ja dann quasi zur Höchstform aufgelaufen und du hast vorher angesprochen, der Memedi.
Ja.
Echt viel Goal geschossen. In dem Spiel, glaube ich, gegen Belarus hat er einfach zweimal getopft.
Genau. Ja, zwei von diesen drei gemacht und eins hat noch der Frank Felcher gemacht, dann hinten
raus. Ist der jetzt venezuelanischer Nationalspieler gewesen nachher später, oder?
Ja, genau. Das ist er. Ich glaube, mit dem Bruder zusammen, mit dem Rolf zusammen, ja, genau. Und also eben, da ist es relativ relativ gut rausgekommen, sage ich jetzt mal. Ich muss jetzt auch ehrlich gesagt sagen, als ich auf die andere Seite
habe ich niemanden gekannt.
Aber man muss auch fairerweise sagen, außer Alexander Klepp kenne ich, glaube ich, sowieso nicht sehr viele weißrussische Nazispieler. Von dem her, ja.
Und eben, wenn man schaut, man hat jetzt die Gruppe gehabt, da hat man ja noch eine andere Gruppe. Und auch dort, ja. Meine, das sind ganz viele grosse Namen nicht dabei, Nationen nicht dabei. Eben, wenn man es da sieht, Dänemark, Island, Belarus und Schweiz. Mhm. Und dann gab es auf der anderen Seite sind es Spanien, Tschechien,
England
und Ukraine. Ukraine. Also ja. Eben, da fehlen Deutschland, Frankreich, Italien. Ja, da fehlen extrem namhafte.
Genau.
Nationen. Und eben Chapeau, wenn man es geschafft hat damals. Weil es wahrscheinlich noch schwieriger war, als eine EM zu kommen.
Genau, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung, als du auf die andere Gruppe gehst. Dort hat sich Spanien nicht ganz so souverän wie die Schweiz, aber doch auch mit 7 Punkten durchgesetzt. Tschechien ist 2. geworden und dann wirklich abgeschlagen eigentlich England und die Ukraine. Und England habe ich dann natürlich angeschaut, irgendwie, weil mich das einfach interessiert hat, wieso die nicht so performt haben, weil die haben eigentlich auch nicht so einen schlechten Sturm gehabt, wenn man jetzt schaut, mit Welbeck und Sturridge, die haben ja dann noch recht viel Nazi-Spiel gemacht, oder Premier League-Spiel, Kyle Walker natürlich auf der rechten Seite, einen Smalling, Jones in der Mitte, also Henderson in dem Mittelfeld. Es hat einfach, ja, wir haben auch im Vorgespräch kurz erst geredet, es gibt einfach Mannschaften, wo du 21 etwas wert hat, und ich glaube, das ist auch Spanien, wo wir dann haben müssen schmerzlich mitbekommen. Aber ja, bei England hat jetzt das trotz grossen Namen nie hergelangt.
Also eben, sie haben sich qualifiziert für das Turnier.
Ja, es sind schon unter den ersten 8, von dem her. Das ist eine Leistung, das ist natürlich definitiv so, ja.
Eben, und dann haben wir noch in dieser Gruppe auch noch die Ukraine gehabt, wo dann auch nicht weitergekommen ist, aber trotzdem, auch da hat man, mir sind 2 Namen rausgestellt, das ist der Jarmolenko und der Konoplyanka, das sind, glaube ich, auch Spieler, die man kennt.
Ja.
Sonst hat es bei mir ein bisschen aufgehört.
Das ist so, ja.
Genau. Aber eben, wenn du sagst, mit dieser Gruppe plötzlich Spanien und Tschechien, die weitergekommen sind.
Ja.
Und Tschechien sind ja dann im Halbfinale der Gegner gewesen von der Schweiz.
Genau, und die, ja, genau, das ist, ja, genau, super Überleitung. Eben, Tschechien können wir ja dort anschauen, die müssen wir ja nicht separat anschauen. Und dort hat es die Verlängerung gelangt für die Schweiz.
Ich muss sagen, Tschechien mit einer Schweiz-Fraktion, ja, wenn man so ein bisschen nachschaut. Genau. Also vielleicht kennen wir die halt einfach nur, weil sie in der Schweiz gespielt haben.
Ja, Watzlik.
Ja. Und Marek Suchi und ja.
Ja, das sind, glaube ich, die zwei, oder? Ja.
Also ich habe mal den Moravec und den Czerny aufgeschrieben, weil man die, glaube ich, auch noch kennt.
Ja, ja, Pekkat hat ja auch noch okay gespielt eigentlich nachher, genau. Aber ja, es hat auch da nicht gegen die Schweiz gelangt und die Schweiz hat wieder kein Gegengol bekommen.
Aber die haben ein bisschen länger gebraucht, um
das
eigene
zu schießen. Das haben sie gebraucht. Mehmedi hat dann doch, bis er die 114. gebraucht, bis er sein dritte Turniergoal geschossen hat. Und es ist bis dahin eigentlich recht überzeugend gewesen. Was man sicher noch darf sagen, der Trainer war ja der Pierluigi Tami gewesen. Den kennt man ja heute eigentlich auch noch. Und dann ist man schon im Finale gewesen. Und im Finale, ich habe es vorher mal gesagt, gegen Spanien, weil Spanien hat sich auch erst nach Verlängerung gegen Weißrussland durchgesetzt. Da hat man irgendwie müssen sagen, also die Schweizer haben eigentlich mit den Weißrussen einen kurzen Prozess gemacht und die Spanier ein bisschen die Verlängerung gebraucht. Da hat man sich schon ein bisschen etwas können ausrechnen für das Finale. Man kann dann sagen, die Weißrussen haben im Spiel um Platz 3 haben dann das gewonnen. Also die Schweizer Gruppe war sehr erfolgreich gewesen und dann ist dann...
Nur nicht ganz.
Am Schluss hat dann das Wichtige noch gelangt und da hat man seine einzigen 2 Gegengole bekommen gegen Spanien.
Aber ich meinte mich noch erinnern, wir hatten keine Chance gehabt. Also es ist ein Finale, wo man einfach... Die anderen sind einfach besser gewesen.
Ja, und ich muss aber ehrlich gesagt sagen, wo ich die Aufstellung von der Spanier gesehen habe, ich muss sagen, mit dem Rückblick...
Aber ich hätte nicht wieder spielen oder nach Verlängerung weiterkommen gegen Belarus. Also eben, das sind so Sachen.
Ja, das kann passieren. Und eben, wenn wir vielleicht bei dem sind, auf der anderen Seite, im Goal, David De Gea, Montoya, der ja auch mal bei Barca gespielt hat, ich meinte, der Alvaro Dominguez, wenn ich es richtig im Kopf habe, der hat sicher ein paar Spiele in der Bundesliga gemacht. Jetzt weiss ich aber gerade nicht auswendig, für wer in der La Liga.
Gladbach, glaube ich.
Ach, also, ja. In der La Liga weiss ich, dass er für Atletico gespielt hat. Mittelfeld ist ganz okay gewesen, würde ich sagen, mit dem Javi Martinez und dem Thiago als
André Herrera, oder? Das war ja bei Menu gewesen.
André Herrera, genau, ist auch. Juan Mata hat auch gespielt. Muniain ist ja die Legende im Baskenland gewesen, hat ja jetzt x Jahre, also eigentlich bis das Jahr im Sommer hat er bei Atletico Bilbao gespielt, von der Jugend an, bis er jetzt auf nach Südamerika gewechselt hat, um mal etwas Neues zu sehen. Und im Sturm vorne Adrian Lopez. Ich glaube, jetzt nie die ganz, ganz, ganz grosse Karriere, aber trotzdem sehr viel Spiel La Liga, über 300 Spiele, irgendwie fast 50 Goal geschossen. Unter anderem auch für Atletico Madrid. Ist eindrücklich. Und dann natürlich auch auf der Ersatzbank haben sie noch Spieler gehabt, die gegen die Schweiz nicht einmal zum Einsatz gekommen sind. Bojan Kyrgic, ein ewiges Talent. Ich glaube, er ist heute noch ein Talent, irgendwie mit 34. Aber ja.
Ja, und die Chelsea-Legende, nicht? Der Name, den man fast nicht aussprechen kann.
César.
Azpilicueta.
Genau, ja. Ja, natürlich auch sehr, sehr eindrücklich. Ja. Und ja, Dani Parejo, eben, ich glaube, der langsamste Spieler, den es gibt auf dem Feld, aber trotzdem einem von den besten Augen. Ich weiß nicht, wie das war. In der U21 er ist sicher eingewechselt worden. Aber ja, in der ersten Halbzeit hat der andere Area das Goal gemacht. Lustigerweise ein Kopfball. Er ist jetzt mir nicht bekannt gewesen als Kopfballungeheuer, weil er ist etwa so gross wie ich mit 1,80. Und der Thiago hat dann noch einen direkten Freistoß verwandelt. Ja, mir ist wirklich ganz nöch dran gewesen, die ganz, ganz grosse.
Und doch so weit weg.
Und doch so weit weg. Am Schluss hat es dann wirklich nicht gelangt. Aber es ist, ich glaube, schöne Erinnerungen an eine Zeit.
Sind das nicht mehrheitlich noch so die Generation von diesen U17 Weltmeister gewesen?
Ja.
Nein, Seferovic war dabei gewesen damals. Aber der Xhaka, glaube ich, auch nicht.
Xhaka sollte auch dabei gewesen sein. Ben Khalifa ist ja sicher auch dabei gewesen. Ich bin gar nicht sicher, ob die dann noch ein bisschen nachher gekommen sind. Ob jetzt das wie die erste Vorhut war von den U17er dort. Ja, das kann eigentlich sein, ja. Ja, aber eben, das ist jetzt, sind wir so am Schwelgen gewesen, in schönen Erinnerungen. Jetzt muss man natürlich.
Aber, ja. Spannend gefunden, was du gesagt hast, so mit dem Schwelgen in Erinnerungen, gell? Ich meine, 2023 ist unsere U21 oder EM im Viertelfinal gestanden.
Auch gegen Spanien.
Auch Highlights gegeben den letzten paar Jahren.
Nein, absolut, absolut. Eben, wir haben jetzt einfach so gedacht, wir gehen ein bisschen weiter zurück, dass es ein bisschen spannender ist zum Spieler. Aber ja, wie du sagst, auch dort hat es gegen Spanien knapp nicht gelangt. Ich würde behaupten, insgesamt vielleicht fast noch das bessere Team. Ich hätte jetzt gesagt, 2020...
Das war ein stärkstes Team gewesen, eigentlich, oder? Wo man dann geschaut hat, dass man die noch ein paar vom A-Nazi-Mannschaft auch noch ein bisschen abschickt, dass man wirklich an dem Turnier auch eine Gattung macht. Und man hat dann auch eine Gattung gemacht.
Sehr, ja. Eben, war ein bisschen schade gewesen am Schluss. Eben, ist sehr knapp gewesen. Ist, ich glaube, auch nach Verlängerung gewesen, dass 2-1 für Spanien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich hätte jetzt wie behauptet, dass das Team fast stärker war, dass das 2-11, aber im 2-11 hat man, glaube ich, so ein bisschen die Ausnahmespieler sind fast noch grösser gewesen, eben mit einem Xhaka, Sommer, aber
Wenn man das Ding angeschaut hat, Startaufstellung 2023 von dieser Mannschaft, das ist auch nicht, das sind alle Spieler, die sich quasi jetzt schon ein bisschen so im Ausland sogar in so einer Stammkraft geworden sind. Wenn man einen Omeragic anschaut, das Sergio, ein Sohn, der bei Parma reüssiert, der Yashari, der jetzt gewechselt ist, so Brücke dort auch funktioniert.
Andoni,
oder? Und also
man
hat Doi, also Rieder.
Ja.
Es hat noch Amdouni noch dazu, oder? Also ich meine, es ist schon eigentlich eine krasse Mannschaft gewesen.
Absolut, ja. Eben darum sage ich, ich glaube, in der Breite sind sie eigentlich stärker gewesen als die Elfer-Mannschaft damals. Aber eben, sie haben vielleicht so die Einzelspieler, sind vielleicht dort noch ein bisschen wichtiger gewesen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied gewesen zu Spanien dort, wo, Spanien hat einfach irgendwie, wie Frankreich, einen recht unerschöpflichen Pool von Spielern, die sie können einfach immer wieder rausziehen.
Ja, und der fehlt uns ja momentan ein bisschen, oder? Und das ist ja, wenn man jetzt die aktuelle Situation anschaut. Es hat auch in der jetzigen U21-Mannschaft Spieler drunter, die auch ein Potenzial haben. Aber irgendwie hat man das Gefühl, ja, es funktioniert noch nicht so als Ganzes.
Ja, da gebe ich dir recht. Und eben, ich glaube, jetzt so die Quali, die man jetzt gehabt hat, ich würde jetzt vor allem behaupten, die letzten zwei Spiele, die haben jetzt eigentlich schon recht weh da, ehrlich gesagt, dass man die verliert und unentschieden spielt. Klar, eben natürlich hat es auch noch gewisse Hintergründe dabei gehabt, dass man noch rote Karte früh geholt hat oder wie auch immer. Ja, aber ich meine, man hat auch einen Trainerwechsel hinter sich gehabt. Man hat auch vielleicht ein, zwei Spieler auch abgegeben, oder? Nach, wie du gesagt hast, an der letzten EM hat man natürlich eben das Team verstärkt. Das sind eigentlich Spieler, die vielleicht noch einmal zurückgekommen sind, aber dann weg sind. Das ist eigentlich schon auch noch ein bisschen ein neues Grundgerüst, das man aufgestellt hat. Und der wechselt halt schon sehr viel. Wenn der Trainer wechselt, wenn das Grundgerüst neu muss aufgestellt werden, fehlt halt einfach noch ein bisschen etwas. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das trotzdem ja, ein sehr spannendes Team, wo jetzt halt grossmehrheitlich noch in der eigenen, im eigenen, in der eigenen Land spielt, ehrlich gesagt.
Ja, und so eben, sie müssen sich halt auch wieder finden, oder? Ja. Wie du sagst, mit dem neuen Trainer. Aber, das muss man nicht wegdiskutieren, wenn du mit in einer Gruppe mit Rumänien, Finnland und Albanien es nicht schaffst, unter die ersten zwei kommen, ja, dann muss man schon diskutieren.
Ja, und das Lustige ist, es ist eigentlich diskutiert worden, oder? Wieso hat man das nicht geschafft? Ich habe jetzt nur den Alex Frey im Kopf, der gesagt hat, ja, die Schweizer Spieler werden in der Schweiz weniger gefördert oder zu wenig drauf gesetzt. Und ja, grundsätzlich, wenn man auf das Team schaut, ja, kann man vielleicht so sagen, oder? Dass jetzt im Sturm vorne hat man einen Mucci und einen Bradley Fink und einen Villiger. Villiger ist Stammspieler, Bradley Fink und einen Mucci. Dann stellt man ausländische Spieler vorne an, dann hat man noch andere Spieler, Dos Santos von Lugano, dort hat man auch Konkurrenz, ich glaube, das ist auch wichtig, Aftelau von Basel, ja, wo man halt auch Konkurrenten hat.
Sürde im Ausland, oder?
Ja, ich glaube, das ist wieder jetzt, der Sürde ist jetzt eher ein Ausnahmetalent, wo man muss sagen, der spielt ja auch im Ausland, spielt ja auch gut im Ausland, oder der hat so ein bisschen Amanda, der braucht jetzt halt noch ein bisschen, bis er komplett drinnen ist, oder? Aber macht das natürlich auch ganz okay. Ja, es ist nicht ganz so einfach, aber ja, ich glaube, eben, ich hätte jetzt eher auf das geschoben, halt wirklich den grossen Umbruch, den es jetzt gegeben hat. Und ich hoffe halt einfach, dass die Schweiz weiterhin versucht, auf das zu setzen, auf diese Stufe. Weil ich glaube halt, die Schweiz, die A-Nazi haben wir jetzt langsam so gestärkt, dort, wo wir etwa hergehören, glaube ich. Und ich finde halt, als Schweiz wäre das wirklich sehr schön, kann man bei den U-Auswahlen wirklich noch ein bisschen brillieren. Weil ich glaube, ja, da sind wir stark.
Ja, wie du sagst, oder? Vor allem, es braucht ja die Basis vor allem und auch das, die Elemente von diesen Spielern, wo auch das gewisse Routine noch für Junge, ich weiss, ein schwieriges Wort, für U21 oder junge Nationalspieler. Aber wenn man jetzt sieht, eben mit der U17 sind wir Weltmeister geworden, mit der U21, dann mit Xhaka und so weiter im Finale kommen. Also eben, man merkt schon, es braucht halt so eine Art und Weise Spieler, wo irgendwie gleich irgendwo das Zepter in die Hand nehmen. Und man hat jetzt probiert, bei der letzten U21 noch den Yashari oben an, also von der, der so zwischendrin ist, zwischen diesen zwei Nationalmannschaften. Im einen Spieler hat er gespielt, im anderen nicht. Also eben so ein bisschen, ja. Man versucht so die Leitwölfe, oder? Die braucht es ja auch. Selbst nur 21 Mannschaften, die nur aus Nachwuchs spielen, aber da braucht ja gewisse Leitwölfe, die zeigen, wo es durchgeht. Und
aber dort ist es auch schön, wenn die kannst entwickeln, oder? Ich glaube, es ist fast wertvoller als, genau, ja.
Cool ist es, wenn wir sie in der U17 schon gehabt haben, oder? Und da haben wir gewusst, jetzt kann man die mitnehmen und dann die werden das tragende Element für die nächsten 15 Jahre.
Ja, und das ist, glaube ich, schon etwas, dass gewisse Spieler auch gewisse Stufen übersprungen haben, wie ein Aftelau, glaube ich, Alvin Sanchez, der auch eher, glaube ich, erst reingekommen ist, so bei der, glaube ich, U20 hat er, glaube ich, zwei Spiele gemacht, eben vorher gar noch nie so ein Teil gewesen. Es ist halt in dem Alter, oder? Hast du halt noch wirklich viel Wechsel, dass du wirklich Leute hast, die rausfaulen und solche, die plötzlich mit 19 vielleicht den Knopf auftun und dann halt gerade direkt in die U21 kommen. Ja, das Schöne ist natürlich schon, wenn du irgendjemanden hast, der einfach durchläuft und ja, sich wirklich etablieren kann.
Ja, und eben, es kommt ja dann noch die Schwelle mit, in der Schweiz haben wir ja das, dass wir viele Spieler, die auch Doppelbürger sind, dass die dann, wieso sich dann halt für die andere Nationalmannschaft entscheiden, das gibt es ja auch.
Ja.
Und ja, schade, wenn es einer ist, der in der U17, U18, U19 eben schon eben mit dem Leitwolf-Gen ausgestattet war und nachher die Schweizer Nationalmannschaft verlor. Aber ja, so ist das Leben.
Das ist ja so. Aber wir trauern jetzt nicht zu lange am Ivan Rakitic nachher, sondern schauen, wie die paar jungen Spieler in der Super League performt haben, oder?
Definitiv. Ja, it's Liga-Time. Vorweg, das mal vielleicht ein bisschen verwirrend. Wir haben nämlich müssen gestückelt aufnehmen. Das aufgrund von Terminkollisionen. Darum bitte nicht böse sein. Bitte, falls es mal nicht gerade brandaktuell ist. Unsere Spezialkategorie das mal ist, von welchem Spieler erwarten wir eigentlich viel, viel mehr? Ja, es hat sich wieder sehr viel getan in diesem Monat. Und Ludo, wir haben auch ein neues Schlusslicht. Die rote Laterne ist nämlich von Bern auf Winterthur gewandert. Darum starten wir auch gerade mit den Eulachstädter. Das Lazarett beim FC Winterthur, ja, es leichtet sich, aber die Resultate, die werden irgendwie nicht wirklich besser. Kein Sieg seit der letzten Aufnahme. Nein, 3 Niederlagen und 1 Unentschieden. Es gibt Gegner, die liegen dem FC Winterthur. Wie der FC St. Gallen zum Beispiel, wo man in 2 Spielen doch 4 Punkte geschafft hat. Und andere, ja, die liegen irgendwie gar nicht. Wie der FCB, wo man in 2 Spielen, sage und schreibe, 11 Gegengol bekommen hat. Und ja, der FCB hat gemacht, was sie wollen, inklusive Rabona. Die haben sie richtig auseinandergenommen, ja. Und ich meine, wenn man ein Goalverhältnis hat von minus 22, ja, da merkt man, an was dass es liegt, wieso dass es momentan nicht läuft. Aber der Trainer sind momentan kein Thema in Winterthur, was ich mega cool finde, eben so ein bisschen konstant und so. Ja, aber irgendwie etwas müssen sie dann gleich machen. Und apropos mehr machen, da kommen wir eben zu unserer Kategorie, wer kann mehr? Ja, da könnte man eigentlich momentan alle nennen. Ich habe, also vor allem Routinier natürlich. Und ich habe mir so ein bisschen den Fabian Frey rausgepickt. Im Göpp hat er eigentlich dafür gesorgt, dass Winterthur eine Runde weitergekommen ist. Aber ja, irgendwie in der Liga, da merkt man noch nicht so viel von seiner Stabilität, die er bringen kann. Und ja, darum ist er für mich die Person, ja, die eigentlich mehr müsste bringen. Und wir gehen gerade zum nächsten Team.
Und auf dem Platz reden wir über GC. Und mein Hot Take in der letzten Episode war, dass GC am Strich dran wird kratzen. Nope, das war weit weg, der Hot Take. Es ist eher in die andere Richtung. Und wenn ein Strich kommt, dann ist der Strich, der ganz unter Tabellen gezogen wird. Die sind zur Stamm vom Aufnahmen sind sie noch auf dem zweitletzten Platz. Ja, und sag jetzt mal, das Programm von ihnen ist auch nicht sehr einfach mit dem heute Abends Spiel gegen Lugano und am Sonntag dann auswärts gegen Luzern. Ist sicher nicht die einfachste Sache. Ja, wenn man anschaut, man hat das Zürcher Derby 1-2 verloren. Ja, ist auch noch nicht viel dabei gewesen, ausser sehr viele Emotionen auch von Seite vom Trainer. Ja, harte Niederlage natürlich für jeden GC-Fan. Nachher Lausanne auswärts, wirklich eine klare Niederlage, 0-3. Obwohl man muss sagen, natürlich, Lausanne ist aktuell gerade so ein bisschen das Team der Stunde, sage ich jetzt mal. Und ja, das bedeutet jetzt, mit 2 schwierigen Spielen vor der Brust kann man da wirklich mit eigentlich 4 Niederlagen rausgehen, im schlimmsten Fall. Wir werden sehen, wie das ist in der nächsten Episode. Ich versuche noch herauszufinden, wer will sich steigern. Und ich habe da mich für Nicola Mucci entschieden. Nicola Mucci ist Anfang Saison ja eigentlich so ein bisschen gesetzt gewesen, dass er, ja, vielleicht sollte das Sturmproblem einfach im Alleingang lösen, vielleicht noch ein paar Babunski, wo vielleicht auch noch könnte unterstützen, ja. Ein Mucci hat jetzt 12 Einsätze gehabt, oder 11 Einsätze gehabt, hat insgesamt 2 Goal geschossen, eins im Göpp, eins in der Liga. Ja, das ist sicher einfach noch zu wenig, oder? Und man hat jetzt, was einfach noch hart ist, man hat ihm eigentlich jetzt wirklich noch 2 Spieler vorne angestellt, wo er jetzt versuchen muss, daran vorbeizukommen. Mit dem Yongzhong Li zum Beispiel, ist auch ein junger Spieler. Ja, hat in viel weniger Spielen schon gleich viel Goal geschossen. Dann hat man noch den Adama Boyang gekauft. Der hat jetzt noch nicht eingeschlagen, aber der hat natürlich auch ein grosses Potenzial. Und da muss man schon schauen, ob er sich jetzt da noch mal durchsetzen. Eben, er ist erst 21, aber halt die anderen Stürmer im Sturm auch. Ich bin gespannt, ob er sich durchsetzen kann. Es bräuchte sicher mehr von ihr. Unser nächstes Team ist der amtierende Meister IB. Da habe ich in der letzten Episode den Hot Take rausgehauen, dass der Patrick Rahmen entlassen wird. So hot ist der Take nicht gewesen, wenn ein Tag später nach unserer Ausstrahlung das schon passiert ist. Ich hätte gedacht, es gibt sicher noch ein Spiel mehr für ihn. Aber der Joel Mannier hat übernommen. Schauen wir doch gerade an, was der Trainer-Effekt oder der Trainerwechsel für einen Effekt gehabt, besser so rum. Man hat Luzern daheim gehabt. Dort hat man gewonnen. glaube nicht ein grossartiges Spiel. Luzern hat, glaube größere Chancen gehabt, wenn ich gefunden habe. Aber IB ist effizienter gewesen und das hätte in der letzten Zeit sicher auch gefehlt. Dann Lugano auswärts. Da hat man das Spiel einfach umgekehrt. IB mehr grosse Chancen gehabt, aber Lugano effizienter gewesen. Und das letzte Spiel, das ich noch reinnehmen kann von der Liga, das ist gestern beim Stand von der Aufnahme gewesen, gegen Basel. Da ist die erste Halbzeit, hat man sicher mehr Chancen gehabt, kassiert aber ein 1-0, also ein 0-1 in dem Fall. Hat aber bis zum Schluss ein gutes Spiel gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Einfach stehende Ballverteidigung, das ist nicht die Stärke von IB, da müssen sie sicher noch dran arbeiten. Ja, am Schluss hat es aber gelangt gegen Basel, auch, ich würde jetzt auch behaupten, durch ein Unvermögen von Basel, aber genau solche Spiele braucht es, um Selbstvertrauen zu tanken. Virginius, der reinkommt, ist eine riesen Nummer, eine riesen Geschwindigkeit, also der wird sicher noch sehr viel Freude machen. Und, was ich jetzt nicht kann beleuchten kann, das ist das Spiel gegen FCZ, wo am Wochenende statt wird finden. Das ist sicher auch ein Top-Spiel. In der Champions League hat es noch ein Spiel gegeben, wo sich IB auch sehr gut geschlagen hat, eigentlich gegen Inter daheim. Da hat man, sagen wir mal, defensiv mehr als gute Arbeit geleistet. Offensiv, ja, hat man eigentlich nichts dann bekommen, aber es ist auch ein starker Gegner. Aber verliert dann sehr mit spät, mit einem sehr späten Gegengoal in der 93. Minute. Zwischenzeitlich hat man sogar eine Penalty gehabt vom Arnautovic, aber es hätte dann trotzdem nicht sollen länger. Schade eigentlich. Ja, wer müsste sich steigern aus meiner Sicht? Ja, Christoph Speicher hat gesagt, es müssen sich die Leader müssen sich steigern und mehr in die Hose. Und ja, die Innenverteidigung, das ist einfach so ein Achillesferse diese Saison. Und da habe ich mir symbolisch dann der Mohamed Camara rausgeschrieben gehabt. Es ist einfach noch zu wenig. Klar, auch mit Verletzungen, die er zu kämpfen hat. Die Saison erst schon 5 Spiele gekommen in der Liga, 2 Champions League Quali. Ja, es ist einfach noch zu wenig. Und ich glaube, wenn man die Innenverteidigungsposition dann mit Verletzungen und alles kann fixen und der Camara wieder auf dem alten Niveau spielt, dann bringt man ein solides Fundament hin, wo sicher um BSC, IB auch wieder hilft, um zurück in die Spur zu kommen und dort herzukommen, wo sie auch hergehören.
Ja, dann kommen wir zu einer Mannschaft, die einen guten Start in die Meisterschaft hingelegt hat, mittlerweile aber auf dem 9. Platz steht. 2 Unentschieden, 2 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen. Das ist nicht so wahnsinnig viel für den FC Sion. Der letzte Sieg, der war im August gewesen. Mit den Unentschieden, die sie machen, kommt man aber nicht wirklich vorwärts. Und die nächsten 2 Gegner heissen Luzern und Lausanne. Das sind auch 2 Mannschaften, wo es momentan relativ gut läuft. Ja, der Hot Take, den ich gesagt habe, war, dass alle Goal im Monat Oktober, wo sie auch schießt, vom Sorgic oder vom Ziegler wären gewesen. Es stimmt nicht ganz. Der Sorgic hat zwar fast alle geschossen, das eine, jetzt gerade das letzte, ist aber ein Penalty gewesen vom Kabakalmann. Der hat aber wahrscheinlich den Penalty nur geschossen, weil der Ziegler nicht vom Platz gestanden ist. Das zu meiner Verteidigung. Sonst hat das Hot Take natürlich gestummen. Ja, wer kann mehr vom FC Sion? Das ist klar. Der letzte Transfer, den man getätigt hat, der Miranchuk. Ein riesen Fußballer, aber es läuft noch nicht ganz wahnsinnig so bei ihm. Klar, aber er ist noch nicht so lange da. Man sieht schon, dass er seine Qualitäten hat, aber irgendwie, ja, es passt momentan noch nicht so viel. Es passt allgemein nicht so viel zusammen mit dem FC Sion. Und ich glaube, ja. Aber da kann man noch viel mehr erwarten von ihm. Und wenn der mal explodiert, dann ja, mal schauen, wie es weitergeht.
Unser nächstes Team ist Yverdon. Und Yverdon, der Hot Take, den ich gesagt habe, Festung in Yverdon fällt und sie verlieren das Heimspiel im Oktober. Ja, das stimmt nicht. Lugano haben sie geschlagen, auch sehr überraschend für mich. Und daher der Hot Take mal nicht korrekt. Und wenn wir gerade auf das Lugano-Spiel schauen wollen, ja, ist sehr, sehr unglücklich für Lugano gelaufen. Sie bekommen keine Penalty, obwohl das eine wäre. Bekommen dann das Gegengol per Penalty und 1 per Eigengol. Ganz grosses Slapstick dabei. Also grosse Überraschung und daher haben sie daheim sie geholt. Dann auch das Spiel auswärts gegen Luzern. sehr, sehr effizient vor dem Goal am Schluss, trotz schlechtem Spiel am Schluss auch gewonnen. In den allerletzten Minuten. Obwohl da Luzern sicher auch ein schlechtes Spiel gemacht hat. Und jetzt das letzte Spiel, das war so ein bisschen die Euphoriebremse gewesen, sage ich jetzt mal. Da verlieren sie daheim gegen Lausanne 0-3. Ich weiss nicht, ob es am dichten Nebel gelegen ist, wo über dem Stadion gehangen ist. Aber sie haben eigentlich wirklich keine Chance gehabt. Sie haben zwar in der ersten Halbzeit haben sie noch einen Pfostentreffer gehabt. Das hat das Spiel komplett wieder auf den Kopf kehren können. Aber in der zweiten Halbzeit dann 3 Goal kassiert und eigentlich auch verdient verloren. Also so eine mittelmäßige, ja, sage ich jetzt mal, eine mittelmäßige Leistung, die sie jetzt da angeboten haben. Jetzt am Sonntag, was ich ja nicht wird können darüber reden, ist das Rückspiel gegen Lugano und vielleicht die Revanche von Lugano. Ich werde auch versucht, dann natürlich auch auf fremdem Platz das zu verhindern. Der Spieler, den ich rausgesucht habe, der sich müsste steigern aus meiner Sicht, ist der Dion Cacciuri. Er ist irgendwie immer noch nicht so ganz in der Superliga angekommen. Er hat zwar einige Spiele zu dürfen machen, aber irgendwie so der grosse Durchbruch ist ihm bisher jetzt noch nicht gelungen. Die Saison ist doch immer noch jung und der FCB hat ihn auch extra ausgelehnt. An Iverdo zum Spielpraxis-Sammler hat jetzt doch auch einige Spiele gemacht. Insgesamt sind es 9 Spiele gewesen, die er gemacht hat, von 12 möglichen. Er wird sich etablieren, aber es fehlt einfach noch etwas, dass er ein bisschen mehr Impact hat. Und ich glaube, ja, mit mehr Spielzeit wird das auch ihm auch gelingen. Ja, wir gehen in die Ostschweiz, nämlich nach St. Gallen. Und mein Hot Take dort war, dass der FCSG kein Spiel daheim verliert im Oktober. Naja, das hat noch nicht ganz geklappt, obwohl sie noch eins offen haben. Aber das Spiel gegen Fiorentina haben sie dann verloren. Von dem her kann der Hot Take schon mal nicht mehr aufgehen. Wenn wir das Spiel kurz durchgehen, wo sie sind, das Auswärtsspiel gegen Basel hat man 2-1 verloren. Ich glaube, das ist ein Resultat, das da noch besser als am Schluss das Spiel war. Ein sehr verdienter Sieg am Schluss, auch wenn sehr, sehr spät passiert, ehrlich gesagt. Aber jetzt von der ausgespielten Chance ist aus meiner Sicht eigentlich verdient. Spiel eben gegen Fiorentina, habe ich gesagt, da hat man jetzt einfach auch nicht die ganz gefährlichen Chancen zu Boden bekommen. Und ja, 4 Gegengol ist halt einfach zu viel. Das nächste Spiel gegen Sion auswärts, ich glaube, das ist schon besser gewesen betreffend defensiv, auch wenn man 2 Gegengol überkommt. Man macht immerhin auch 2 sehr spät erst. Hat man dort den Ausgleich gemacht in der 84. Minute durch Yannick Noah. Was da sicher zu erwähnen ist, noch die rote Karte gegen Köbels, also Topscorer, auch noch out. Und jetzt beim Stand von der Aufnahme gestern gegen Winterthur daheim hat er aus meiner Sicht einfach schon ein bisschen gefehlt gehabt. Das heisst, offensiv hat es mich jetzt nicht gerade das Feuerwerk gedunkt, obwohl man trotzdem 2 Goal macht. Und defensiv, ja, da lässt man einfach 2-mal Spieler laufen und hätte sogar noch, wenn der Giusto sein 2. Goal noch schießt, können verlieren. Also von dem her, ja, muss man das 2-2 auch fast nehmen. Und ich glaube, langsam ist wieder Zeit, dass man nach Niederlage, unentschieden, jetzt mit 2 Siegen weitermacht wahrscheinlich, oder? Wenn man dem innen bleibt. Und ich glaube jetzt auch, das Heimspiel gegen Sio, das muss jetzt ein Must-Win sein für den FCSG. Wenn wir schauen, welcher Spieler müsste sich noch ein bisschen steigern, ist aus meiner Sicht, dass der Kevin Zobot eigentlich ein Spieler, den ich sehr gerne habe, gut in die Saison gestartet ist, sehr direkt aufs Goal, auch beim Abschluss. Schneller Spieler, spielfreudig auch. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, er kommt einfach über die Joker-Rolle nicht raus. Und grundsätzlich muss man sagen, ist das ja gar nicht so schlecht, wenn du einen guten Joker hast. Aber ich habe es jetzt einfach anhand auch vom Finanziellen angeschaut und müsste sagen, wenn man da fast 1 Million für ihn gezahlt hat, ist das wahrscheinlich noch nicht das, was man sich erwartet hat von Kevin Zobot.
Dann kommen wir zu den jungen Wilden von Lausanne. Ich habe sie ja im letzten Monat als Meister im Chancen kreieren erklärt. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. 4 Spiele, 4 Siege. Momentan die formstärkste Mannschaft in der Super League. Und alle die 4 Spiele, die sie gewonnen haben, 0. Also defensiv kann man sagen, da wird hervorragend geschafft bei Lausanne. Klar, mit dem Blick auf die Gegner von diesen vier, die man jetzt hier gewonnen hat, kann man sagen, Vinti, Yverdon und GC, das sind jetzt eher Mannschaften aus der hinteren Tabellenhälfte. Aber muss man auch zuerst einmal gewinnen. Und jetzt, mit dem Sieg gegen Servette, doch mal ein Statement gesetzt. Servette, der ja doch recht weit vorne dabei ist. Ja, mal schauen, wie das weitergeht bei Lausanne. Man hat das Gefühl, die können momentan die Power auf den Platz bringen. Und im Hot Take habe ich ja gesagt, dass der Bafundi immer noch der teuerste, wertvollste Super League-Spieler ist, auch im neuen Monat. Hat jetzt nicht wahnsinnig viel dazu können beitragen, dass sich der Wert gesteigert hätte. Der kommt ja dann auch noch wieder zurück. Und ja, bin gespannt. Wer kann mehr? Auch da ein Flügel, den ich mir da ausgesucht habe, Manuel Polster. Jung, mega talentiert, aber auch das Problem ist, Lausanne hat extrem viel von denen. Und dann eben auch auf seiner Position. Darum, er wird oft eingewechselt in diesen Spielen, hat doch schon 10 Einsätze gehabt in der Super League. Aber irgendwie immer erst am Schluss eingewechselt worden. Und ich glaube, ja, vom Potenzial her müsste da definitiv mehr kommen. Aber ich bin gespannt auf die ganze Mannschaft und auch auf die Entwicklung von Lausanne. Und ich glaube, da müssen wir uns noch warm anlegen, wenn das so weitergeht.
Ja, der nächste Verein, den wir haben, das ist der FC Luzern. Mein Hot Take im Oktober war, dass bei dieser Episode, die wir jetzt aufnehmen, dass zwei Verteidiger werden führend in der internen Scorerwertung sein. Und hat auch gesagt, das werden wahrscheinlich der Dorn und der Ziganik sein. Ja, es ist nicht so. Ciganix und Dorn sind immer noch auf Platz 2, auf dem geteilten Platz 2. Es hat sich auch gar nichts verändert an dieser Scorerliste. Weder sie zwei haben einen Assist oder ein Goal gemacht, noch die zwei Führenden mit Lars Villiger und Thibaut Klitsche haben in diesen zwei Spielen gescored. Das kann sich natürlich jetzt alles noch zum Positiven wenden in meine Richtung, dass der Hot Take kann wahr werden, wenn das Spiel gegen Servette, wo heute stattfindet, beziehungsweise das Spiel, wo dann gegen GC ist. Ja, aber zum Stand jetzt bin ich da daneben gewesen. Was ich kann sagen, ist, wenn wir anschauen, was in der Liga passiert ist, eben wie gesagt, ich kann anfangs nur von zwei Spielen reden und das ist IB auswärts gewesen, wo man 2-1 verloren hat. Ich hätte jetzt behauptet, dass Luzern mehr grosse Chancen gehabt hat, aber IB die Effizienz gefunden hat, wo sie recht lange vermissen haben in dieser Saison und auch allgemein besser gespielt hat im ersten Spiel unter dem Joel Manier. Dann das zweite Spiel war ein Heimspiel gewesen, das war gegen Yverdon gewesen. Das hat man 2-3 verloren. Das ist, denke ich, ein ganz spezielles Spiel gewesen. Nicht nur wegen dem Sportlichen, sondern auch, weil der Heimsektor, also die Stehplätze, gesperrt gewesen sind. Wegen den Vorkommnissen, die nach dem IB-Match passiert sind, wo eine Bahnpolizist ins Spital musste. Das ist natürlich zu verurteilen, aber, die Kollektivstrafe, wie viel sie bringen, hat man gesehen. Es ist einfach, wir sind auf der anderen Seite vom Platz gestanden. Ja, hat zu gewissen Diskussionen geführt im Sektor innen von Leuten, die dort ihre Saisonkarten haben. Hat, glaube ich, einfach gar nichts gebracht als Lerneffekt. Und da hat man wieder mal gesehen, was Kollektivstrafen für einen fertigen Seich sind und überhaupt nichts bringen. Aber zum Sportlichen dort, Luzern ein ganz schwaches Spiel eingezogen. Yverdon, hätte ich behauptet, auch nicht wirklich ein gutes Spiel. Haben aber früh geführt, 2-0. Luzern hat dann geschafft, relativ spät in der 70. Minute mit einem Freistoß auszugleichen und dann ganz spät in der 91. Minute so entschieden und dann eigentlich alle gedacht auf der Tribüne, ja gut, das ist es gewesen und haben dann in der allerletzten Minute, in der 94. Minute dann noch das 2-3 bekommen. Ich glaube, das darf einem nicht passieren als Team, das in der oberen 6 sich etablieren will. Und ja, die nächsten Spiele jetzt gegen Servette heute Abend, das wird ganz bestimmt nicht einfach, da kann man jetzt nicht mit einem Sieg rechnen. Und GC dann am Wochenende, das ist dann wieder eher so ein bisschen in der Reichweite. Was ist sonst noch zu sagen, was so ein bisschen aufgefallen ist, Niki Bellocco, Mittelfeldpuncher, fällt aus, das tut sicher weh. Der hat sich verletzt gehabt im Spiel gegen IB. ja, das tut sicher sehr weh. Da fehlt auch viel Aggressivität. Wir haben, glaube ich, auch schon oft gelobt im Podcast da. Von dem her, ja, das ist jetzt ein paar Monate, wo man ohne ihn rauskommen. Da wird er erst nächstes Jahr wieder zurückkommen. Dann, die Kategorie, die wir heute haben, ist die Steigerung. Wer muss sich steigern? Und da ist für mich mein Namensvetter drin. Da ist der Stürmer Adrian Girbic drin. Natürlich, fairerweise muss man sagen, es sind gerade zwei Stürme, die recht gut in Fahrt sind, die man auch nicht so erwarten konnte, mit dem Lars Villiger und dem Thibaut Klitsche, wo gut spielen, wo über ihre Verhältnisse auch gespielt haben, sicher Anfang Saison. Aber trotzdem, Adrian Girbic hat insgesamt 6 Spiele für FCL die Saison gemacht, kein Goal, keine Vorlage. Ja, für jemanden, wo man trotzdem eine Ablöse gezahlt hat, ist in Luzern das einfach auch zu wenig. Ich glaube, Ball festmachen vorher, für das ist er wirklich wichtig. Aber trotzdem, ich glaube, zum Goalschiessen hat man ihn natürlich auch geholt. Und da erwarte ich mir, ehrlich gesagt, dann schon noch mehr. Allgemein, ja, muss man sagen, Luzern, seit der letzten Aufnahme, dort sind sie auf Platz 1 gewesen. Jetzt sind sie massiv hintergefallen. Das muss sicher besser werden. Das lenkt so jetzt natürlich nicht. Mit dieser Leistung, vor allem so wie daheim gegen Iverdo, das ist sicher zu wenig.
Ich habe gerade ein paar Teams, wo es ziemlich gut läuft. Kommen wir nämlich zum FC Basel. Ja, was sind das für 2 Begegnungen gewesen gegen Vinti? Da hat einfach alles funktioniert, alles hat geklappt. Aber auch sonst, es ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar beim FC Basel. Hat man nämlich gegen IB den Match auch noch gewonnen, wären es 5 Siege in Serie. Aber eben, die unglückliche Niederlage gegen IB in Bern, die hat die Serie kaputt gemacht. Trotzdem, das Team hat sich erneut wieder eingerufen, wie sie sich ja das vor dem Deadline Day eigentlich schon gemacht hat. Hat man irgendwie das Gefühl, doch, es funktioniert jetzt und vorne innen, ja, da geht Post ab. Ja, gespannt, wie das weitergeht mit dem FCB. Wenn man jetzt auf November schaut, da wird es nämlich sehr welsch für den FCB. Man hat die nächsten Gegner sind Yverdon, Servette und Lausanne. Also ja, spannend. Und gerade mit Lausanne und Servette auch 2 Mannschaften, die doch auch gut im Strumpf sind. Mal schauen, wie das dann aussieht im Dezember. Ja, was man aber schon sagen kann, ist, betreffend Hot Take, da ist nichts mit Spielertrainer, Shaq und Xhaka. Ja, ich habe das Gefühl, der FCB spielt je länger je mehr sehr Celestini-Fußball, sehr offensiv. Und ja, man kann es wirklich anschauen und ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. Und trotzdem, auch im FCB gibt es natürlich Spieler, die mehr können. Ich habe jetzt da mal den Mo Dräger rausgesucht. Klar, ein Eigengoal gegen IB, das ist ja, mehr als unglücklich gewesen, aber auch sonst habe ich das Gefühl, hat er es schwer, oder einen schweren Stand in der Mannschaft und er eigentlich als offensiv denkender Verteidiger würde eigentlich sehr gut in das System passen und dann hat er auch noch die Routine, die er mitbringt, der Leadership, den er bei Luzern schon gehabt hat. Ja, das würde wahrscheinlich den Jungen, wo bei der FCB doch auch viele hat im Team, würde das wahrscheinlich gut tun, aber irgendwie, ja, ich weiss nicht, an was das liegt. Doch er könnte sicher definitiv noch viel mehr.
Unser nächstes Team, das wir besprechen, ist Servette Genf. Ja, da muss ich sicher vorweg sagen, ich kann nur 2 Spiele besprechen. 2 Spiele kommen noch, wenn du jetzt den Podcast hörst. Also das Spiel gegen Luzern heute Abend und Lausanne auswärts. Die sind nicht inkludiert. Und ja, vielleicht hilft das auch noch meinem Hot Take, weil aktuell ist der noch nicht eingetroffen. Ich habe gesagt, dass es 2 rote Karten im Oktober wird geben, in diesen 4 Spielen. Bisher ist noch keine passiert, aber ich habe natürlich grosse Hoffnungen in Le Mans Derby. Ja, da sind die Gemüter immer ein bisschen erhitzt und da kann natürlich noch etwas nachkommen. Wenn man die 2 Spiele anschaut, die sind 2 überzeugende Spiele gewesen. Man hat einen Heimsieg 3-0 gegen Sion gehabt, wo man, würde ich sagen, sehr gut performt hat, vielleicht auch überperformt hat, aber das hat man halt einfach, wenn man so Ausnahmekönner vor dem Goal hat, wie eine Crivelli oder eine Cutesa. Und ebenfalls im Auswärtsspiel gegen FCZ, da hat man eigentlich hat man 3-0 geführt bis zur 90. Minute und hat dann das Anschlussgoal bekommen. Auch das, würde ich sagen, ist am Schluss verdient gewesen, weil sie einfach mehr Chancen rausgespielt haben und nachher auch das sogar ein bisschen outperformt haben, weil sie wirklich halt einen Kutesa haben, der halt einfach eine Ausnahme können ist, oder den Stefanovic. Von dem her, wenn man jetzt vorausschaut, Luzern auswärts, Luzern jetzt nicht gerade in dieser tollen Verfassung, also ich gehe davon aus, das wird für Servette wahrscheinlich ein gutes Pflaster werden und ich freue mich extrem auf das Spiel gegen Lausanne auswärts. Lausanne, so ein bisschen das Team der Stunde bis dahin, wo ich jetzt aufnehme. Und das gegen Servette, das wird, glaube ich, ein richtig guter Fight. Wer muss sich aber trotzdem noch steigern? Servette ist wirklich in einer super Form, aber ich habe mir aufgeschrieben, den Julian von Moos. Er ist einfach ein bisschen ein Sorgenkind. Ich meine, so ein Spieler mit so vielen Anlagen oder so guten Anlagen, vor allem schnell, zielstrebig. Aber er ist halt einfach nicht der, der die Statistiken dann lassen liegen. Und es ist jetzt da genau wieder gleich. Er hat insgesamt jetzt 9 Spiele in der Super League gemacht. Keine einzige Torbeteiligung. Ja, dort, wo er brillieren, sage ich jetzt mal, ist im Göpp gewesen, wo er halt gegen ein Zweitliga-Team, Signal FC, 3 Goal schießt, ja, das ist toll, aber das ist natürlich nicht der Maßstab, wo ein Julian von Moos daran gemessen werden. Kommt eben oft als Einwechselspieler nur 36% Startelfquote. Ja, da müsste einfach irgendwie mehr kommen, oder der Knopf müsste irgendwann aufgehen. Ja, ich weiß es nicht, ob das mit 23 noch passieren kann, oder ob er einfach irgendwie so ein mittelmäßiger Super League-Spieler bleibt. Ich würde es ihm wünschen, weil es ist eigentlich ein Spektakelspieler. Und die Zukunft wird sich zeigen.
Auf dem zweiten Platz haben wir den FC Lugano. Und das nur, weil sie ein Goal weniger geschossen haben als der Leader. Wenn man bei Lugano nachschaut, sieht man, dass sie mit erst 13 Gegengoal die beste Abwehr haben von der Liga. Defensiv stimmt es also beim FC Lugano. Und wenn man jetzt die letzten 4 Spiele anschaut, man hat gegen GC und gegen Iverdo einen Punkt verloren. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch vom FC Lugano an sich selber. Immerhin, man hat gegen den Iverdo im letzten Spiel können Revanche nehmen und hat dann 2-0 gewonnen. Und man spielt vorne mit dem Kader eigentlich auch das Muss. Wenn man schaut, dass Lugano ja europäisch noch dabei ist, steht der Verlustpunkt los. Also wirklich noch 2-0 gewonnen. Das ist sehr heftig. Und ja eigentlich auch das, was ich im Hot Take gesagt habe, dass sie die einzige Mannschaft ist, die Punkte holt für die Schweiz im Oktober. Ja, das ist so eingetreten. Hoffen wir, dass das im nächsten Monat ein bisschen anders wird. Es geht ja schon gleich wieder weiter. Nächste Woche steht ja schon wieder die nächste Runde auf dem Programm. Ja, wer mich hat beim FC Lugano, das ist, habe ich mir rausgepickt, der Roman Maček. Wie haben wir ihn gelobt für seine geilen Pässe in der letzten Saison? Und irgendwie in dieser Saison reicht es irgendwie nicht mehr. Es reicht nur für Kurzeinsätze. Und ja, er spielt nicht wirklich eine Rolle unter dem Crocci-Torti. Was irgendwie komisch ist, weil eben, wie gesagt, wir haben alle gesehen, wie er Fußball spielen kann. Aber es hat halt so viele Spieler beim FC Lugano. Ja, mal schauen, ob seine Zeit noch kommt. Weil eben, ich glaube, sie sind ein breites Kader, brauchen und sie haben ja noch viel Spiel. Mal schauen. Ja, dann kommen wir zum Schluss noch zum Leader, zum FC Zürich. Sportlich läuft es ihnen super. Ausser jetzt im Spiel gegen Servette, ja, wo sie wirklich nicht gut gespielt haben und darum auch verdient verloren haben. Aber sonst sind sie eigentlich sehr solide unterwegs. Nur gibt es halt auch immer wieder die Störgeräusche, wie jetzt gerade wieder das mit dem Sheik Kondé und seinem Boykott, wo Unruhe reinbringen. Aber irgendwie schaffen sie das auszublenden und auf dem Platz Leistung zu bringen, weil, ja, sonst bist du nicht erst in der Liga. Sie haben natürlich mit dem Perea einen richtigen Knipser vorne drin, der ja sehr oft auch den Unterschied macht, der wichtig ist. Und ja, sie holen ihre Punkte, wo sie mühen. Und ja, Stand jetzt grüßen sie von der Spitze. Mein Hot Take war ja, dass der Moniz auch im Oktober für irgendwelche unkonventionellen Aktionen gut ist. Ja, so weit ist es jetzt eigentlich nicht gekommen. Aber dafür einen spannenden Bericht über ihn in der Zeitung, wo man gelesen hat, dass er schon ein bisschen anders tickt als andere. Sehr interessant, wie er zu dieser taktischen Finesse gekommen ist und welches seine Vorbilder gewesen sind. Sehr spannend, kann ich also nur empfehlen. Ja, wer kann mehr? Da müssen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren. Da habe ich den Jonathan Okita aufgeschrieben. Ich meine, bis jetzt 1 Goal in 7 Spielen. Und dann das Theater mit dem anscheinenden Wechsel, mit dem, wo platzt ist ins Ausland. Er ist bei Moniz auch nicht wirklich gesetzt. Und ja, wenn man in der letzten Saison gemerkt, das ist eigentlich schon ein guter Fußballer, er kann viel, viel mehr. Er hat letztes Jahr auch viel Goal geschossen für den FCZ. Vielleicht kommt es noch. Mal gespannt. Vielleicht gibt es ja einen Wechsel im Winter. Das weiß man nicht so recht. Auf jeden Fall, wenn er wieder zu alter Form kommt, ja, zusätzliche Spitzen vom FCZ, die vor und innen Goal schiessen kann, kann man immer brauchen.
Und das war der Liga-Rückblick für den November. Wie gesagt, sorry für die ein bisschen Verstückelte, für den Flickenteppich. Eben, bei mir hat 1-2 Spiele gefällt pro Team. Fabio war aktuell, aber wir haben natürlich nicht können miteinander diskutieren, was uns natürlich auch immer sehr viel Spass macht. Aber das wird nächsten Monat wieder anders werden, das können wir euch versprechen. Und bevor ich jetzt Tschüss sage, möchte ich noch rasch auf unsere Wettbewerbe oder Gewinnspiel gehen, die wir ja haben. Also das eine ist ein Tippspiel, wo wir haben. Da möchte ich kurz die ersten 3 Namen ablesen. Der Severin 71 mit 186 Punkten, Bavarotti mit 180 Punkten und der Alhassane Keita mit 179 Punkten. Da wird der ein oder andere Name euch bekannt vorkommen, wenn ihr uns schon länger zulässt. Da ist in dem Fall nicht nur Glück dabei, sondern auch einiges an Können. Es ist aber alles ganz, ganz neu zusammen, muss man sagen. Vor allem mit dieser 10-Punkte-Regel, die man holen kann. Ich finde, das macht sich gibt eine gewisse Würze rein. Vor allem, wenn ich jetzt darauf schaue, in dieser Runde hat zum Beispiel der iCloud 32 Punkte gemacht, was wahnsinnig ist. Und der hängt mir jetzt im Nacken. Aber ich bin auch kein Gegner, muss man sagen. Ich bin jetzt auch nicht so hoch oben. Aber wenn man so allgemein schaut, wie viele Leute das dabei sind, wir sind über 100 Leute da. Wir haben im 20 Minuten Fantasy über 100 Leute dabei. An dieser Stelle einfach danke, dass ihr alle mitmacht, mit uns Fußball spielt, Fußball challenget, alles Mögliche. Wir freuen uns immer auf Feedback von euch. Es wird auch immer Antwort geben. Ja, und an dieser Stelle, ihr wisst, in 2 Wochen gibt's noch ein Special, das wir schon mal angekündigt haben. Vielleicht findet ihr es ja noch raus, bis es rauskommt. Und dann tschüss, hören wir uns im Dezember wieder. Und bis dann, viel Spass, macht's gut.